Wir können das hier so einigermaßen sehen. Ich wurde mit einem Thema konfrontiert, das mich persönlich herausgefordert hat für den heutigen Gottesdienst, und zwar das Thema Glaube. Und zwar in zwei verschiedenen Aspekten. Einmal mit dem Aspekt Glauben, was ist denn überhaupt echter Glauben? Und der zweite Aspekt, der genannt wurde, war der Aspekt, was bringt mir denn der Glauben an Gott? Was kann ich damit anfangen? Wofür brauche ich denn überhaupt? Wie ist denn das überhaupt ausschlaggebend, wichtig für mein Leben, relevant? Was soll ich denn damit anfangen? Und bei dem Nachdenken über dieses Thema, da ist mir jemand über den Weg gelaufen und ich dachte, an seiner Geschichte können wir sehr deutlich sehen, was echter Glaube ist und was auch dieser echte Glaube uns bringt als Menschen. Ich habe euch einen Mann mitgebracht, der vor vielen Jahren gelebt hat. Ein Mann, den die Bibel an einer einzigen Stelle erwähnt, im Alten Testament. Und dieser Mann ist ein Held. Weiß nicht, wer heute Morgen als Held hier zum Gottesdienst erschienen ist. Ich bin's nicht, ich zitter innerlich auch. Heinrich, genau wie dir geht's mir. Denn ich muss multitasking, ich muss reden und gleichzeitig hier was tun. Und das können ja die Frauen erfahrungsgemäß besser. Dieser Mann aber, den ich mitgebracht habe, ist ein Mann, der war ein Held. Der hat sehr vieles in seinem Leben zustande gebracht, zu Wege gebracht. Vieles, wonach Jungs sich auf jeden Fall sehnen. Denn er war ein Held in der Armee, er war ein Kriegsheld, er war ein Kämpfer und das, was er da vollbracht hat, das hat er nicht nur für sich gemacht, er war nicht nur ein Held für sich alleine, sondern er war ein Held für ein ganzes Volk. Er war nämlich der oberste General einer Armee und zwar der syrischen Armee. Und als dieser oberste General der syrischen Armee hatte er Heldentaten vollbracht. Die Bibel sagt uns, dass er den Sieg über Israel errungen hat mit seiner Armee. Er gehörte damit zu den Feinden vom Volk Israel, vom Volk Gottes. Und trotzdem war er ein Held und Gott hat es zugelassen, dass dieser Mann auch als Feind von dem Volk Israel ein Held sein durfte. Und er hatte was zu sagen. Ich weiß nicht, wie er das vollbracht hat. Ich weiß nicht, wie er General wurde, aber der muss ganz schön was auf dem Kasten gehabt haben. Das war kein dummer Mann. Es war aber auch kein Mann, der einfach so mir nichts, dir nichts in den Tag hineingelebt hat und gedacht hat, naja, mal gucken, was so kommt, sondern das war ganz sicher ein Mann, der Ziele hatte, für die er sich eingesetzt hat, für die er gelebt hat. Und dieser Held, dieser syrische General in der Bibel, der seine Truppen zum Sieg geführt hat, der wurde inzwischen, weil er so ein Held war, von jung und alt verehrt, geehrt. Der hatte einen Namen, den kannte man. Und er war dadurch auch wahrscheinlich, weil er so gut für sein Land gekämpft hatte, ein ganz persönlicher Freund des Königs. Er war der persönliche Freund von König Ben-Hadad. Man könnte sagen, so seine rechte Hand. Die haben die Sache miteinander besprochen, was es zu tun gab. Und dieser Mann ist Naeman. Nun, er war nicht nur erfolgreich im Kampf, im Krieg mit den Soldaten, mit Untergebenen, mit Befehlen und so weiter, sondern er war auch ein Held in Bezug auf das Familienleben. Wir lesen in der Bibel, dass er ein wirklich erfolgreicher Vater wohl war, Ehemann, er hat eine Frau und es klingt, als ob das Familienleben ganz passabel war bei ihm. Wir lesen da nicht von Streit und Zank, sondern dass das irgendwie ein Miteinander war. Und er hat sogar auf seine Frau so gut gesorgt, dass er ihr, nein, keinen Thermomix, sondern eine persönliche Sklavin gegönnt hat. Er hat ihr eine junge Dame angeschleppt, die seiner Frau im Haushalt helfen sollte. Es kam aber ein besonderer Tag für diesen Mann, für diesen Naeman, für diesen Helden der syrischen Armee. Und dieser besondere Tag, solche Tage kennen vielleicht manche von uns. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber an diesem Tag meinte Naeman, es ist ein Tag wie jeder andere. Das war es aber irgendwie nicht wirklich. sondern als er in den Spiegel guckt am Morgen, da sieht er, dass es da an seiner Haut eine kleine Stelle hat. Und er wundert sich, was ist denn das? Was habe ich denn da bloß? Er rubbelt drüber, er denkt sich nichts dabei, naja, wird ein Pickel sein, passiert halt so im Leben. Aber am nächsten Tag merkt er, der Flecken ist größer geworden. Und es juckt auch und irgendwie ist es unangenehm und da sind ja noch mehr solche Flecken auf mir. Was ist denn nur los? Er kriegt irgendwie wie so einen Ausschlag am Körper, es breitet sich aus und er merkt, Naja, er sagt seiner Frau erstmal nichts, wie das halt so Männer machen. Männer gehen ja erstmal nicht zum Arzt und so, aber es kommt natürlich raus, ist ja klar. Und als dann endlich die Diagnose vom Arzt wegen kommt, dann weiß der Naemann, er hat Lepra, Aussatz. Ist eine Krankheit, die wir heute in unseren Breitengraden so gar nicht wirklich kennen, aber ist eine Krankheit, die können wir sehr gut vergleichen mit Krebs. Wenn du heute zum Arzt gehst und der Arzt sagt, du hast Krebs, was machst du dann? Naja, da könnte man jetzt natürlich fragen nach dem Stadium. Ist es noch früh, hat er noch nicht gestreut? Da könnte man noch Chemotherapie machen, Bestrahlung und so weiter, dann los geht's. Aber damals war die Diagnose von dem Arzt, sie haben leider Lepra. Wir können nichts mehr für sie tun. Sie können ihr Testament schreiben. Diese Krankheit war damals unheilbar. Und jeder, der die Diagnose bekam, wusste, das ist das Ende vom Lied. Ich habe zwar noch Tage und Wochen und vielleicht Monate zu leben, vielleicht sogar noch Jahre, aber es geht langsam und furchtbar zu Ende mit mir. Und das war dieser eine Tag in dem Leben von dem Naemann, an dem diese Diagnose kam und er gemerkt hat, ja, was bringt mir all mein Heldsein? Was bringt mir all meine Tapferkeit, mein Mut, mein Grips, mein Erfolg, den ich erreicht habe im Leben, meine Karriere, die ich eingeschlagen habe? Es ist eigentlich jetzt für die Katz. Natürlich, dem Land hat es was gebracht, dem König hat es was gebracht, seiner Frau hat es was gebracht, aber ihm selber? Für ihn war jetzt eigentlich dann Schluss mit lustig. Er hatte eigentlich nur noch eine einzige Aufgabe, bereite dich auf deinen Tod vor. Guck, dass das auch noch einigermaßen ordentlich über die Bühne geht. Schreib deine Grabrede, wähl den Stein aus, guck, was es für Blumen geben soll und so weiter. Das war noch seine Aufgabe. Mehr gab es für ihn eigentlich gar nicht. Sein Leben schien ruiniert zu sein und ich kann mir gut vorstellen, dass er entsetzt war, dass er hilflos war und dass er vielleicht gar nicht wusste, ja und jetzt? Und jetzt? Wie lebt man jetzt mit dieser Diagnose, wo es nichts mehr zu tun gibt? Nun, das, was mir bei Naemann gefällt, ist, dass er nicht klein beigibt von Anfang an und sich verbittert irgendwo im letzten Winkel zurückzieht. Das hat er nicht getan. Sondern wir lesen von ihm, dass er nach wie vor mit Menschen unterwegs war, mit seiner Familie auch, und dass er noch gelebt hat, was noch lebenswert und irgendwie noch ging, das hat er getan. Das ist schon mal gut. Und trotzdem war es eine unheimliche, drückende Last auf seinem Leben, mit dieser Diagnose die nächsten Tage und Wochen zu gestalten. In der Bibel lesen wir, dass auch die Sünde einen ganz ähnlichen Effekt auf uns hat, dass auch Sünde in unserem Leben oftmals ganz klein anfängt. Kleiner unmerklicher Fleck und wir sagen, das ist ja nur ein Pickel, das ist ja nicht so schlimm, macht ja jeder. Aber die Sünde greift um sich, sie befällt unseren ganzen Körper, unser ganzes Menschsein und sie macht uns kaputt. Sie macht uns persönlich kaputt, sie macht auch unsere Beziehungen kaputt und vor allem, sie trennt gewaltig und kolossal von Gott und vom Leben. Wir lesen in Jakobus 14 und 15, es sind unsere eigenen und selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Ich lese es nochmal, den Satz, weil er so wichtig ist. Es sind unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Sünde fängt ganz süß an. Es lockt uns fort. Dieser kleine Fleck, dieser kleine Pickel, ach, das ist doch nicht so schlimm. Dann heißt es aber, geben wir ihnen nach, diesen Wünschen, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Und das ist jetzt genau der Punkt, den wir bei Naaman sehen. Sünde führt zum Tod. Bei ihm ganz offensichtlich. Da gab es gar nichts zu diskutieren. Das war vollkommen klar, dass diese Krankheit bei ihm nur noch den Tod bringen wird. Und dieser Naaman, er weiß sich nicht zu helfen, aber er hat ja diese eine Sklavin in seinem Haushalt, die Sklavin seiner Frau. Und die Sklavin seiner Frau, sie kommt aus Israel. Sie ist von den Feinden. Sie wurde geraubt und verschleppt und musste jetzt im Haus von diesem Naaman dienen. Kochen, putzen, was auch immer. Und sie, die hier Sklavin ist, sie kriegt das natürlich mit, was ihr Chef so bedrückt und dass er gar nicht gut zu Wege ist und dass er verzweifelt ist. Und das Schöne ist, sie sagt ihm, bei uns in unserem Land, da gibt es einen Mann, der kann dich gesund machen. Da müsstest du hingehen. Der wüsste Hilfe. Und sie erzählt dem Naaman, seiner Frau, der Familie von diesem Mann Gottes und sie erzählt von diesem lebendigen Gott, dem sie gehört. Und sie erzählt diesem Naaman, dass dieser Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Ein lebendiger Gott. Ein Gott, der nicht nur irgendwo weit weg ist, sondern ein Gott, der sich zu uns Menschen naht, der uns anrührt und der alles kann. Sogar eine Krankheit, für die kein Mensch eine Lösung weiß, sogar so eine Krankheit kann dieser Gott heilen. Und sie schickt ihn nach Israel. Sie sagt, Mensch, das wäre doch was. Und Naaman, der setzt alles auf eine Karte. Und das ist schön, das lerne ich von ihm, dass es sich lohnt, alles auf eine Karte zu setzen. Er geht zu seinem Freund, zu König Ben-Hadad und sagt, bitte gib mir eine Vollmacht, denn ich muss zu den Feinden und da habe ich ein Anliegen, ich will mich da heilen lassen. Aber stellt euch vor, wenn so ein feindlicher General in das Feindesland kommt, da hat er Angst um sein Leben wahrscheinlich, dass die ihn ums Eck bringen, weil er war ja der große Held, aber von den Feinden. Und da hat er noch einen Wunsch, eine Bitte an diese Feinde. Und da braucht er natürlich Autorität, da braucht er irgendwie Macht im Hintergrund, damit das geschieht, was er da gerne möchte. Und er lässt sich von seinem König eine Vollmacht ausstellen, wo drin steht, bitteschön, mach den gesund. Er nimmt aber auch einen ganzen großen Sack voll Geld mit. Ungefähr 200.000 Euro, heute umgerechnet in unsere heutige Währung, nimmt er mit auf diesen Weg nach Israel. Und das sind die Mittel für die Heilbehandlung. Er will da nichts schuldig bleiben. Er will das bezahlen. Und ihr kennt wahrscheinlich alle diese Aufrufe, vor allem für kleinere Kinder, für Babys und so weiter, die irgendeine irreparable große Krankheit haben, die nur mit Millionen von Euros therapiert werden kann. So ähnlich kam er sich wahrscheinlich vor. Er hat sein Vermögen hineingeworfen in die Waagschale, hat alles mitgenommen, was irgendwie ging, um nur ja gesund zu werden. Und da merken wir, dass dieser Naaman wirklich noch Hoffnung hatte. Ein kleines Fünkchen Hoffnung. Aber dieses kleine Fünkchen Hoffnung, das war so gewaltig ausschlaggebend, dass er wirklich gegangen ist und getan hat. Er meinte es todernst, mit seinem Anliegen nach Israel zu ziehen und sich dort heilen zu lassen. So weit, so gut, könnte wir sagen, alles perfekt gelaufen. Ein todkranker Mann, er kriegt ein kleines Fünkchen Hoffnung und jetzt geht er los, um sich heilen zu lassen. Bisher ist die Geschichte wunderbar rund. Bisher läuft alles nach Plan. Aber jetzt fängt es langsam an, ein bisschen holprig zu werden. Und es wird holprig, weil der Naaman mit seinem ganzen Gefolge, mit seinen Soldaten, die er da hat, natürlich irgendwie an die falsche Adresse gerät. Er geht zuerst zu dem König von Israel. Er geht zuerst zu dem König Joram. Und hier bei diesem König Joram, da kann ich mir gut vorstellen, wie das da ausgesehen hat. Denn dieser König Joram, als er hört, was der Naaman will, nämlich sich heilen lassen, da denkt er, oh Mann, jetzt sind sie aber ganz durchgeknallt, die Feinde. Jetzt suchen sie partout einen Grund, um uns so richtig nochmal in die Pfanne zu hauen. Was soll ich machen? Ich soll den gesund machen? Spinnt er oder was? Bin ich denn Gott? So hat der König Joram reagiert und ich denke, jeder andere von uns hätte auch so reagiert. Was ich bezeichnend finde, ist, dass dieser König Joram, der König der Israeliten, der König vom Volk Gottes, nicht wusste, dass Gott da ist. Das hätte der doch wissen müssen. Er ist doch Gott von König von Gottes Gnaden. Also Gott hat ihn doch quasi als König sein lassen in diesem Volk. Es ist doch Gott, der über diesem Volk wacht und es führt und leitet. Das hätte er doch wissen müssen. Da kann doch gar nichts passieren, oder, wenn man Gott vertraut. Das Interessante ist, die Sklavin bei Naaman daheim, die wusste um Gott. Aber der König nicht. Es ist erstaunlich, dass manchmal gerade die kleinen und unscheinbaren Menschen irgendwie viel mehr Gottvertrauen haben als irgendwelche großen Persönlichkeiten und berühmte Bekannte. Und dieser König Joram, er zerreißt seine Kleider und er meint, dass die Feinde durch Naaman wieder versuchen, einen Grund zu finden, um einen Krieg anzuzetteln. Und da merken wir, wie soll es denn jetzt weitergehen, die Geschichte? Wir merken ja, sie geht weiter, weil dieser Mann in Israel, dieser Mann, von dem das Mädchen sprach, der hat irgendwie gehört, was passiert ist am Königshof in Jerusalem. Der hat mitbekommen, dass da einer kam, der Aussatz hat, der Lepra hat, der unheilbar krank ist und der Hilfe sucht. Und der Prophet Elisa, dieser Mann Gottes, er sagt, lasst ihn zu mir kommen. Er soll mich ruhig besuchen. Bei mir ist er an der richtigen Adresse. Und Naaman hört das und er macht das. Er zieht zu dem Propheten und der war nicht in Jerusalem, sondern das war weiter weg. Und er kommt mit seinem ganzen Gefolge bei dem Propheten Elisa an, bei diesem Mann Gottes. Und jetzt ist er endlich am Ende seiner Reise. Jetzt wird es endlich gut. Jetzt hat er den gefunden, den er gesucht hat. Das ist der Mann Gottes, der weiß, wie man Kranke gesund macht, sogar Sterbenskranke gesund macht. Jetzt läuft alles wie am Schnürchen. Aber nein, er hält vor dem Haus von dem Propheten Elisa und erwartet, dass jetzt der Prophet rauskommt und ihn so würdig begrüßt, wie man so einen Befehlsoberst oder einen General begrüßt. Und genau das geschieht nicht. Die Türe geht zwar auf, da kommt auch einer raus, aber der rauskommt, da sieht man auf den ersten Blick, das ist nur der Knecht, das ist nur der Diener, der Sklave. Und die Tür geht wieder zu und wo ist jetzt der Prophet? Wieso kommt er nicht raus, mich zu begrüßen? Ich, mit meinem ganzen Gefolge hier, das hat man ja auch gehört, die ganzen Pferde da und alles, das ist ja ein Aufgebot gewesen ohne Ende. Wieso kommt er nicht raus? Jetzt, wo ich schon persönlich zu ihm komme und extra und er mich sogar eingeladen hat. Und der Knecht kommt zu ihm an den Wagen und sagt, Naaman, ich habe eine Botschaft von meinem Chef, du sollst dich 7-mal im Jordan untertauchen. Sagt es, dreht sich um, geht zurück, Tür zu. Pff. Ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hättest, aber wahrscheinlich genauso wie Naaman. Was war das jetzt gerade? Bin ich im falschen Film? Was geht hier eigentlich ab? Wissen die, wer ich bin? Er, der immer Befehle gegeben hat und jetzt sagt ihm so ein Sklave, was er tun und lassen soll? Ohne Ehrerbietung, ohne Hallo und auf Wiedersehen und so weiter. Einfach so? Kommt dann nicht der Prophet selber raus und macht dann irgendeinen Brei und berührt ihn und spricht irgendein Gebet? Also da gibt es doch andere Formen, wie man gesund werden kann. Oder da kommt vielleicht so ein ganzes Komitee raus und alle beraten sich und dann wird die beste Lösung ausgetüftelt. Also so macht man das doch eigentlich. Nein, auch er, der Naaman, muss, obwohl er so ein hohes Tier ist, lernen, dass es nur einen Weg gibt. Es gibt eben wirklich nur einen Weg, wie man wirklich zu Gott kommen kann. Und es gibt auch nur diesen einen Weg, den auch wir heute nehmen können. Gott hat nicht viele Wege ausgesucht, um zu ihm zu kommen, sondern Gott hat nur einen einzigen Weg gemacht. Und diesen Weg einzuschlagen, das ist die Aufgabe, die wir als Menschen haben. Es gibt nur einen Weg. So, jetzt merkt ihr, dass ich nicht Multitasking bin. Ich muss mich ja auch ganz kräftig konzentrieren auf das Schreiben. So. Ah, das G ist natürlich jetzt wieder kein G, gell? So. Es gibt wirklich nur einen Weg, den Gott sich ausgesucht hat, den wir Menschen gehen sollen. Es gab auch für Naaman nur einen einzigen Weg, um gesund zu werden. Es gab nicht mehrere Wege. Und wir sehen diesen Naaman, der jetzt an diesem Punkt in dieser Geschichte drauf und dran ist, alles hinzuwerfen. Wir lesen davon, dass er zornig wird. Wir lesen davon, dass er sich umwendet und sagt, das war's, ich gehe zurück. Ende vom Lied, das macht alles keinen Sinn mehr. Und ich denke, wir können das gut verstehen, dass er so reagiert. Und vielleicht hätten auch viele von uns genauso reagiert, hätten gesagt, das ist es. Und wie traurig wäre die Geschichte gewesen, wenn sie hier enden würde. Und er war zornig und er wollte einfach wieder nur weg. Ich bin so froh aber, dass dieser Naaman auch Knechte hat. Und es sind wieder Knechte. Es sind wieder diese geringen Personen, die sich dann erbarmen. Und sie hätten es ja nicht tun müssen. Sie hätten ja sagen können, soll er halt abhauen. Ist uns egal, wo er endet. Aber es war ihnen irgendwie nicht egal. Vielleicht war er doch ein guter Chef. Und sie sagen, Mensch, Chef, was hast du zu verlieren? Mach's doch einfach. Vielleicht hilft's ja wirklich. Es sind diese Leute, diese Knechte, die gewohnt sind, Befehle zu empfangen, die gewohnt sind, gehorsam zu sein, die gewohnt sind, sich um andere zu kümmern, anderer Wünsche und Rat und so weiter höher zu achten als sich selber. Und es sind diese Knechte, die ihrem Chef nochmal Mut machen und sagen, dann probier's doch zumindest einmal. Was hast du denn zu verlieren? Jetzt sind wir schon hier in Israel, diesen weiten Weg von Syrien hierher. Jetzt kann es doch nicht so schlimm sein. Und das Schöne ist, der Naaman, dieser große Held, dieser Kriegsgeneral, dieser Aussätzige, er hört auf sie. Wie gut, dass er es tut. Und er sagt, gut, okay, noch eine Chance, also ich mache das. Und sie fahren das ganze Trara, das er da dabei hat, seine ganzen Soldaten und Knechte, sie fahren zum Jordan runter. Zu dieser Dreckbrühe, wie er sie sagt. Er sagt, wir haben doch viel bessere Flüsse bei uns. Klares Wasser in Syrien. Hier in Israel muss ich in diesen Tümpel rein. Ja, da musst du rein. Und das Interessante auch, er muss von seinem hohen Ross herabsteigen. Und das ja nicht nur äußerlich, auch innerlich. Er muss sich Rechenschaft geben, nicht ich bin Gott und sage, wo es lang geht, sondern Gott sagt mir, wo es lang geht. Ich bin nur ein Mensch. Und er steigt von seinem Ross herab. Er steigt auch in den Jordan hinab, in dieses Wasser hinab. Und dann muss er sich 7-mal untertauchen. Das war der eine Weg, den es nur gibt. Es gibt nur einen Weg. 7-mal untertauchen. Ist ja auch komisch. Wir können ja sagen, Gott, warum nicht 3-mal oder nur 1-mal? Langt doch auch. Gott wollte 7-mal. Und damit ihr merkt, was das heißt, machen wir das jetzt miteinander. Wir tauchen jetzt in Naaman 7-mal unter. Und ihr zählt laut und kräftig mit, okay? Also, seid ihr parat? Also, 1-mal. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jetzt hätten die natürlich alle runterfahren müssen, aber das ist natürlich der Vorführeffekt. So. Ja, und was ist passiert mit Naaman? Ich bin sicher, nicht nach dem ersten Mal, auch nicht nach dem dritten Mal, auch nicht nach dem fünften Mal, sondern erst nach dem siebten Mal war der Aussatz weg. Warum? Ja, weil Gott es so wollte. Weil Gott es so wollte. Es war der einzige Weg und es gibt nur einen Weg und diesen Weg, den schlägt Gott vor, nicht wir. Gott sagt, wie dieser eine Weg wirklich zu funktionieren hat. Es gibt nur einen Weg, wie wir gesund werden können. Es gab auch für Naaman nur einen Weg, seinen Aussatz loszuwerden, keinen anderen. Wie gut, dass Naaman geglaubt hat. Ja, es gibt nur einen Weg und dieser Weg heißt Glaube. So, mein Multitasking kommt wieder zum Vorschein. So. So, jetzt habe ich natürlich wieder falsch gemalt. Der Glaube, der rettet. So, Glaube rettet. Was wäre gewesen, wenn Naaman nicht geglaubt hätte? Er wäre gestorben, an seinem Aussatz gestorben. Was wäre für uns, wenn wir Gott nicht glauben? Wir sterben. Und zwar für immer und ewig, für alle Ewigkeit. Wir sind verloren. Wenn es nicht diesen einen Weg gibt, nämlich Glaube, der rettet. Das ist das, was wir bei Naaman lernen in seinem Leben. Gott hat ihn gerettet, aber es gab nur einen Weg. Und Naaman hat geglaubt. Er hat sich darauf eingelassen. Er hat Gott vertraut, jawohl, ich versuche es halt mal. Und war er ein Zweifler? Oh ja. Oh ja. Er war sogar zornig gewesen über diesen einen Weg, dass es nur diesen einen geben sollte für ihn. Und doch hat er, trotz aller Zweifel, trotz allem Zorn, sich auf diesen einen Weg eingelassen. Er hat gesagt, ja, ich versuche es mal. Wer weiß, was dabei rauskommt. Und hat Gott ihn hängen gelassen? Nein, hat er nicht. Gott hat noch nie einen hängen gelassen, der sich an ihn gewandt hat. Ist jetzt eine steile Aussage, ich weiß. Dieser Naaman ist ja auch eines Tages gestorben, der lebt ja heute nicht mehr. Aber wenn er wirklich geglaubt hat, diesem lebendigen Gott, und das bezeugt er nachher, dann bin ich sicher, dass wir diesen Naaman im Himmel wiedersehen werden, diesen syrischen General, der zu den Feinden von Israel gehörte, zu den Feinden vom Volk Gottes. Aber wenn er wirklich echt geglaubt hat, diesen rettenden Glauben, nicht nur wegen seinem Aussatz, sondern auch für sich persönlich, für seine Schuld und Sünde, für sein Leben, dann treffen wir diesen Naaman eines Tages im Himmel. Und dann ist er nicht ein Held, weil er ein Kriegsheld ist, sondern dann ist er ein Held, weil er ein Glaubensheld ist. Das Ende der Geschichte, er nimmt einen ganzen Sackkarren voll Erde mit aus Israel, weil er sagt, ich möchte Erde von euch haben, auf der ich mich vor diesem heiligen Gott, vor diesem lebendigen Gott, vor diesem einzigen Gott, sagt er, niederwerfen darf, den ich anbeten darf. Ich will nicht mehr vor meinen heidischen Götzen niederknien, sondern diesen Gott möchte ich anbeten. Das sagt der Naaman am Ende, nachdem er geheilt ist. Ja, er hat gelernt, dieser Naaman, dass es nur einen einzigen Gott gibt, der wirklich dieses Wunder tun kann, der Tod wegnehmen kann und Leben gibt. Und diesem Gott, dem will er weiterhin glauben und ihm folgen. Ich möchte jetzt ganz gerne den nächsten Punkt der Predigt mit euch gemeinsam austüfteln. Und zwar, was bringt dann dieser Glaube an Gott? Was bringt denn echter, rettender Glaube an Gott? Ewiges Leben, ja. Und das war offensichtlich hier, oder? Also das kann gar keiner von der Hand weisen. Das ist eine Tatsache gewesen für ihn. Da hätte jeder kommen können und sagen, ja, du schwindelst nur. Das stimmt ja gar nicht. Doch, es gab ein Leben vor mit dem Aussatz, mit aller Sünde und Schuld. Und es gab ein Leben danach. Reingewaschen. Leben. Ja. Was sind noch Vorteile vom Glauben? Hoffnung. Ja. Frieden. Freiheit, die Gewissheit, dass ich gerettet bin. Jawohl, Heilsgewissheit. Ja, Gemeinschaft mit Gott. Ich kann jetzt einfach mich mit Gott unterhalten. Ich bin jetzt ein Kind. Ja. Sinn. Ja, mein Leben hat jetzt einen Sinn. Und zwar einen ganz anderen wie vorher. Vorher hatte sein Leben nur Sinn, weil er ein Held war. Hätte er es nicht geschafft, dann wäre er halt abgelost, also ein Loser gewesen. Ja, so war er doch ein bisschen was in dieser Welt. Aber spätestens an der Schwelle zum Tod, an der Schwelle zur Ewigkeit, wäre er sein ganzes General sein und Soldaten sein, für die Katz gewesen, oder? Aber jetzt macht sein Leben Sinn, weil er für Gott leben will, ja. Aus eigener Erfahrung erkennen, dass Gott lebt, ja. Ist ein starkes Stück, ja. Nicht nur alle anderen können sagen, Gott gibt es, sondern er selber kann das von sich sagen. Ich habe Gott erlebt. Ja. 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 Gibt es noch mehr Punkte, was Glaube so bewirkt in unserem Leben? Freude, ja. Ja, er wird ein Riesenbeispiel für alle, bis heute. Ja. Genau. Es hat nicht nur ihm was gebracht, sondern vielen, vielen Tausenden Menschen auch nach ihm. Ja. Ich bin mir auch sicher, dass sich wahrscheinlich sein Umgang mit seiner Sklavin daheim geändert hat, oder? Puh, ja, die war jetzt der König daheim. Also, mal, ja. Ja. Ja, ich bin sicher, dass er sie anders behandelt hat, wahrscheinlich jetzt nachher. Ja. Ich habe euch ein paar Punkte mitgebracht, die die Bibel nennt, warum Glaube Sinn macht. Erstens einmal, wenn wir wirklich echt glauben, also unser Leben an Gott hängen, dann werden wir Teil von Gottes Plan. Das ist schon mal gewaltig. Dann als nächstes, wir sind erlöst, errettet. Ja, wir sind nicht mehr verloren. Wir sind nicht mehr diese Aussätzigen, die nur noch ein Ziel haben, den Tod. Sondern wir haben die Hoffnung, wir haben das Leben. Dann, was wir auch schon gehört haben, wir sind inzwischen in eine Position gekommen, dass wir Freunde Gottes sind. Was ist denn das toll, wenn Gott unser Freund ist und nicht unser Gegner, der uns verurteilt? Wir sind versöhnt. Das spricht in die gleiche Richtung, nämlich, dass davor der Streit war. Und Versöhnung heißt, jetzt ist Vergebung da. Und nicht nur Vergebung und jeder geht seinen Weg, sondern da ist Vergebung da und man hat sich auch wieder in den Arm genommen. Man geht miteinander wieder weiter. Das ist Versöhnung. Und diese Versöhnung, die findet statt zwischen Gott und zwischen Mensch. Gott schließt uns in seine Arme und wir gehen jetzt mit ihm gemeinsam weiter. Und diese Versöhnung passiert ja auch nicht nur in Bezug auf Gott, sondern sie passiert ja dann hoffentlich auch in Bezug auf unsere Mitmenschen. Dass wir auch da uns versöhnen mit ihnen. Das passiert, wenn wir Gott unser Leben geben, wenn wir wirklich echt glauben. Alle unsere Sünden sind vergeben worden. Alle unsere Schuld ist weggewaschen. Das passiert, wenn wir wirklich glauben, wie die Bibel es sagt. Dann sagt die Bibel auch, dass wir dann mit Christus verbunden sind. Also nicht nur Gott nimmt uns in den Arm, sondern wir sind quasi wie verknüpft mit Christus. Paulus sagt es so in diesem Bild, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Man kann uns beide gar nicht mehr voneinander trennen. Wir gehören zusammen. Und deshalb ist jeder Christ, jeder, der wirklich errettet ist und glaubt, ein Mensch, der mit Gott verbunden ist. Der ist nie alleine. Auch wenn er sich manchmal vielleicht alleine fühlt, das mag ja sein. Aber die Tatsache ist, er ist nicht alleine, Gott ist da. Wir sind auch frei von einem Gesetz, und zwar von dem Gesetz, wie es im Alten Testament auch war, diese ganzen Vorschriften zu tun und so weiter und Opfer zu bringen, die Lämmer zu opfern, zu schlachten und so weiter. Das müssen wir alles gar nicht tun. Wir sind frei von diesem Gesetz, sagt das Neue Testament sehr deutlich. Wir sind Kinder Gottes geworden. Gott hat uns adoptiert. Wir sind inzwischen auch zu Menschen geworden, die Gott gefallen. Vorher waren wir Feinde Gottes. Gott musste uns eigentlich fast ausspucken. Wir waren ihm übel. Es war furchtbar nur. Aber jetzt gefallen wir Gott. Jetzt freut sich Gott über uns. Jetzt kann er uns riechen. Und er freut sich über uns. Wir lesen auch in der Bibel, dass wir durch Christus nahe gekommen sind an Gott. Ja, vorher waren wir weit weg von Gott. Aber durch diesen Glauben sind wir ihm nahe. Wir dürfen lernen, was es heißt, Gottes Herz, wofür schlägt das? Was denkt sich Gott? Was will Gott? Wie lebe ich mit Gott und so weiter? Das ist uns jetzt wichtig. Wir sind auch von der Macht der Finsternis errettet worden. Nein, wir müssen nicht mehr im Dunkeln leben, wir müssen nicht mehr Angst haben, wir müssen nicht immer Streit haben und so weiter, sondern wir dürfen von der Dunkelheit in das Licht. Gott hat uns in das Licht gestellt, durch den rettenden Glauben. Wir sind auch in das Reich seines Sohnes versetzt worden. Klingt ein bisschen sehr theologisch jetzt. Was heißt das? Nun, bisher warst du Ukrainer, Deutscher, Pole, Mexikaner, was auch immer, Armenier, Türke, keine Ahnung. Jetzt bist du aber nicht mehr, sondern jetzt bist du Himmelsbürger. Du gehörst jetzt zu dem Reich Jesu. Du bist jetzt nicht mehr ein Erdenbürger hier, sondern du bist jetzt ein Himmelsbürger. Und dann haben wir auch diesen Felsen, der Christus ist. Ingrid hat das vorhin erwähnt und das möchte ich gerne auch tun, im Psalm 16. Ingrid, für dich heute Morgen. Ich habe das nicht gewusst, dass du den erwähnst. Aber Psalm 16 ist uns eine gewaltige Antwort auf die Frage, was bringt uns denn dieser echte und rettende Glaube? Da heißt es im Psalm 16, ich sagte zu Jahwe, du bist mein Herr. Das sagt David. Und das ist ein Glaubensbekenntnis. Ein echtes Glaubensbekenntnis, ein rettendes Glaubensbekenntnis. Er sagt, du, Jahwe, bist mein Herr. Du bist jetzt mein Chef. Und dann führt er aus, was das heißt. Er sagt, du bist mein ganzes Glück. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Das ist gewaltig, oder? Das sind jeweils so kurze Sätze. Aber was sagen diese Sätze alles aus? Über diesen echten, rettenden Glauben, den Gott uns geben möchte. Und dann sagt er weiter, ich preise Jahwe, denn er gibt mir guten Rat. Also, wenn ich wissen will, wie es funktioniert, dann gehe ich zu ihm. Ich habe Jahwe stets vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht wanke und falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Alles in mir bricht in Jubel aus. Ja, Gott schenkt uns auch eine unbändige Freude, trotz dieser Welt, in der wir leben. Denn wenn wir bei ihm sind, was kann mir dann noch Himmel und Erde? Und er kommt dann wieder zu dem Ich. Er hat jetzt vorher immer so in der Ehrform gesprochen zu Gott. Und jetzt sagt er wieder, bei dir bin ich in Sicherheit. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Wie war unser Thema? Es gibt nur einen Weg. Wer zeigt mir diesen einen Weg? Du, Gott. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Und wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Es gibt ein älteres Lied von Hartmut Birkelbach. Und in diesem Lied sagt er, wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, den wir einmal für immer bezogen, und wenn dieser Glaube nicht lebt und gelebt wird, dann ist er tot. Und wir selbst sind betrogen. Und dann kommt in dem Refrain diese Bitte, Vater, lehr uns immer neu, was Glauben heißt. Und überwinde du den Tod in unserem Leben, der Raum gewinnt. Vater, gib uns immer wieder deinen Geist und schaffe in und durch uns Leben, das die Welt verändern kann. Was ist rettender Glaube? Rettender Glaube ist natürlich der Glaube an den lebendigen Gott. Das ist der einzige rettende Glaube. Und dieser rettende Glaube, den gibt es nur auf einem Weg, nämlich den Weg, den Gott vorgegeben hat. Nicht auf vielen Tausenden, wie viele Menschen behaupten. den Weg, den Gott sich ausgedacht hat. Und er zieht uns Menschen zu sich. Und diesen Glauben, den dürfen wir wie ein Naaman experimentieren. Wir müssen Ja dazu sagen, wir müssen uns aufmachen. Wir müssen in diesen Jordan hinabsteigen. Und wir müssen dann, im Bild gesprochen, 7-mal untertauchen. Oder wie viel auch immer. Beim Naaman hat Gott gesagt 7-mal. Bei dir sagt er vielleicht nur 1-mal. Ich weiß es nicht. Aber den Weg, den Gott dir zeigt, ist dein Weg, dass du an ihn glaubst und dass du errettet wirst. Es gibt viele Menschen, die mit Glauben ein Problem haben. Die sagen, ich kann einfach nicht so glauben. Ja, das ist mir zu unwirklich. Das ist irgendwie zu theoretisch oder was auch immer. Denen empfehle ich diesen dicken Wälzer. Die Fakten des Glaubens. Es gibt natürlich viel mehr Bücher, auch Filme und alle möglichen Podcasts und so weiter zum Thema Glauben. Aber das hier ist ein Glaubensbuch für Zweifler. Er beleuchtet ganz, ganz, ganz viele Sachen aus der Bibel, über Theologie, über Philosophie und so weiter. Ganz viele Gedanken, die Menschen sich machen in Bezug auf Glauben. Und zeigt, dass man durchaus glauben kann, auch wenn man Zweifel hat. Und dass es sich lohnt zu glauben. Und dass man diesen Weg einschlagen sollte, sagen, Gott, hier bin ich kann es irgendwie nicht, aber du kannst mir dabei helfen. Ich möchte gerne. Ich möchte doch lebendig sein bei dir. Jawohl. Und das ist auch der eine Weg, den wir dann in der Bibel sehen. Dass auch der Glaube des Alten Testamentes sich in Jesus vervollkommnet hat und dass wir, die wir heute glauben, dass wir glauben, weil Jesus der einzige Weg ist hin zu Gott. Danke, Angelika. Amen. Ja.